NDR Info. Redezeit.
Heute mit Birgit Langhammer einen schönen guten Abend und unser Thema: Verrohen die Sitten. Die Aggressionen gegen Polizei und Rettungskräfte nehmen zu. Immer öfter erzählen Einsatzkräfte unglaubliche Geschichten. Sie werden zu einem Einsatzort gerufen, bespuckt, beschimpft oder schlimmstenfalls sogar geschlagen. In manche Stadtteile in Deutschland fahren die Notarztwagen sogar nur noch mit Verstärkung. Aber auch in Kleinstädten eskaliert es immer öfter. Nur mal eine Zahl aus Schleswig-Holstein. Hier werden im Schnitt 7 Polizisten attackiert pro Tag. Auf Deutschland gerechnet kommt man auf über 65.000 Übergriffe auf Polizisten. Aber auch Notärzte und Sanitäter sind betroffen. Und das sind ja Menschen, die anderen helfen wollen, im Zweifel sogar Leben retten wollen. Wie ist also diese Verrohung der Sitten zu erklären? Was können wir, was kann die Gesellschaft tun? Was muss die Politik gegen diese besorgniserregende Entwicklung tun? Das ist unser Thema und wir hören jetzt erst eine Umfrage von Thomas Christes, der auch mit Sanitätern gesprochen hat.
Ne, Beschimpfungen haben wir täglich eigentlich. Warum ist das so? Ich denke, die Menschheit erwartet zu viel. Und wenn das nicht erfüllt wird, dann gibt's Kontra.
Wobei ich das auch tatsächlich schon mal erlebt habe, aber der Mann hatte mit Sicherheit über 2 Promille. Ich denke mal, das war dann auch eine Reaktion, die er selber, wenn er nüchtern ist, auch nicht nachvollziehen konnte.
Es ist halt ein Mangel an Respekt. Ich finde, das merkt man schon als normaler Fußgänger. Das ist egal, es wird drauf zugesteuert und wer nicht ausweicht, hat verloren.
Ja, natürlich wollen wir helfen. Aber das verstehen die Leute wahrscheinlich nicht. Die Leute werden dann immer aggressiver.
Was wir dagegen tun können? Eigentlich nur ruhig bleiben. Mehr bleibt uns nicht übrig.
Die Gesellschaft ist, ich will es mal höflich umschreiben, rustikaler geworden. Und die meinen auch noch, das gehört heute zum normalen Ton dazu. Ich finde es also schlimm, muss ich ehrlich sagen, dass so die Menschlichkeit, Mitmenschlichkeit, Freundlichkeit verloren geht. Ich finde es schlimm.
Das ist mir gar nicht aufgefallen, dass die Gesellschaft so verroht. Bei uns ist es sehr friedlich.
Die ist egoistisch geworden, die Gesellschaft. Ja, Hauptsache Sensation. Und es ist nicht schön. Die Gesetze müssten dementsprechend ausgenutzt werden und nicht Bewährung. Und dann hier mal eine schöne Stunde, wenn das Jugendliche sind. Das ist für mich nicht nachvollziehbar.
Wir fragen in dieser Redezeit: Verrohen die Sitten? Und Sie können anrufen 08000 441777. Die kostenfreie Telefonnummer ins Studio 08000 441777. Was ist Ihre Erfahrung oder was meinen Sie, wie kann man Abhilfe schaffen? Sie können uns auch mailen unter ndr.de/redezeit oder nochmal zum Mitschreiben die Nummer 08000 441777. Jetzt darf ich Ihnen unsere Gäste vorstellen. Zum einen Bettina Zietlow, sie ist Diplompsychologin am Kriminologischen Forschungsinstitut in Niedersachsen e.V. Guten Abend.
Guten Abend.
Frau Zietlow, wir haben die Zahlen gehört. Haben diese Übergriffe denn zugenommen oder wird heute vielleicht auch mehr gemeldet, mehr darüber gesprochen?
Ob sie zugenommen haben oder nicht, das hängt immer ein bisschen davon ab, welche Statistik man dafür heranzieht. In einigen Bereichen hat das zugenommen. Angriffe gegen Polizeibeamte haben zugenommen, vor allen Dingen die in der leichteren Form. Das zeigen einige Daten, andere Daten zeigen einen Rückgang. Also man kann das eigentlich gar nicht so eindeutig sagen.
Fakt ist aber, es gibt Angriffe gegen Polizei und Rettungskräfte. Darüber wollen wir sprechen, woher auch die Aggressionen kommen. Ich freue mich auch sehr, dass Dietmar Schilf in unserer Runde ist. Er ist Mitglied des geschäftsführenden Gewerkschaft der Polizei Bundesvorstands und Vorsitzender der Gewerkschaft der Polizei Niedersachsen. Auch an Sie ein herzliches Willkommen.
Gleichfalls auch an Sie. Guten Abend.
Herr Schilf, welche Erfahrungen machen Polizisten? Können Sie uns einen vielleicht für Sie auch konkreten schlimmsten Fall nennen?
Jede Polizeibeamtin macht im Laufe der Tätigkeit bei der Polizei Erfahrung mit Gewalt, sei es psychische Gewalt, sei es Beleidigung oder die körperliche Gewalt. Es gibt eigentlich keine Kollegin und keine Kolleginnen, die im Einsatz- und Streifendienst sind, also auf der Straße, die das nicht schon mehr erlebt hat oder bei Demonstrationen. Genaue Fälle kann ich Ihnen insoweit schildern, dass ich selber im Einsatz gewesen bin bei der Bereitschaftspolizei, bei einer Bundeswehrvereinigung in Hannover, ist schon sehr, sehr lange her und da wurden wir mit Tierinnereien beschmissen, mit Pflastersteinen. Und da war ich halt 17 Jahre alt und habe damals erstmal die Gewalt auch heute erfahren, wo rechts dann ein Kollege mit einem durchschlagenen Schienbein runtergegangen ist und schwer verletzt wurde. Also das ist also schon etwas her.
Sie sind aber dabei geblieben. Auch darüber wollen wir sprechen. Welche Strategien haben denn auch Beamte dann entwickelt? Wie kann man sie unterstützen, mit solchen Übergriffen umzugehen? Auch das werden wir in der kommenden Stunde noch thematisieren. Erst aber noch meine letzte Gästin heute Abend, Katharina Vogt. Sie ist Leiterin der Respect Research Group an der Universität Hamburg. Frau Vogt, was haben verrohte Sitten mit Respekt zu tun?
Erstmal guten Abend. Verrohte Sitten, ja, eine gute Frage. Wir hatten es ja eben in dem Interview auch schon gehört, dass die eine Dame sagte, das ist ein Mangel an Respekt, den wir jetzt auch mitbekommen. Sitten hat ja auch viel mit Höflichkeit zu tun. Wie gehe ich mit anderen um? Höflichkeit wieder als eine Form des ritualisierten Respekts. Und von daher ist das auf jeden Fall ein Punkt für Respekt. Und ja, da könnte ich auch noch ein bisschen weiter ausholen.
Das machen wir alles gleich noch. Erst nochmal der Aufruf und die Telefonnummer 08000 441777. Die Frage in dieser Redezeit: Verrohen die Sitten? Wir wollen über die Aggressionen gegen Polizei und Rettungskräfte sprechen. Wir freuen uns über Ihre Anrufe. Vielleicht haben Sie ja auch Erfahrungen gemacht. Sie können auch mailen ndr.de/redezeit. Ja, Frau Vogt, ich habe Sie gerade kurz ausgebremst, aber nur um jetzt nochmal verstärkt zu Ihnen zurückzukommen. Respekt, wie definiert man denn Respekt?
Mit Respekt verbinden ganz unterschiedliche Leute unterschiedliche Sachen. Auch je nach Situation wird das mal für das eine, mal für das andere gebraucht. Wir haben früher Respekt viel im Zusammenhang mit Angst benutzt, auch mit Gehorsam. Das ist was, was sich jetzt tatsächlich gesellschaftlich ändert. Und ja, es gibt wieder so eine neue Bewegung, wo immer mehr über Respekt gesprochen wird. Da meinen diejenigen, die das Wort benutzen, aber entweder Respekt im Sinne der Menschenwürde, dass wir, weil mir ein anderer Mensch, der mir begegnet, ja, ein Mensch ist, das haben wir als Gemeinsamkeit, deswegen können wir uns auf Augenhöhe begegnen. Das wird zum einen mit Respekt gemeint. Das andere, was wir auch ganz oft äußern, ist dieses so, wow, Respekt. Und damit meinen wir, dass wir zu jemandem aufschauen, dass wir jemanden zum Beispiel einen Charakter, eine Leistung, ein Merkmal von ihm besser finden. Und die wissenschaftliche Bezeichnung für beide Begriffe oder ja für beide Respektsarten ist das eine, dieses sich auf Augenhöhe begegnen, nennen wir horizontalen Respekt. Ja, dass man eben auf der gleichen Ebene ist. Und das andere, wenn ich zu jemandem aufschaue und sage, ich zolle Ihnen Respekt, dann haben wir so, dass wir den anderen eine Stufe höher eigentlich stellen und das nennen wir dann vertikalen Respekt. Und ich glaube, das hilft ganz gut jetzt auch bei dieser Debatte, um da ein bisschen, ja, nochmal ein bisschen mehr Licht reinzubringen in die, genau, in die Diskussion.
Und auch noch mal zu klären, Respekt haben wir ihn verloren, Frau Ziedlow. Wenn man nur ein paar Jahre, Jahrzehnte zurückgeht, dann war der Polizist im Dorf ja durchaus auch eben eine Respektsperson. Wenn wir das mit heute vergleichen, woran liegt das? Ist es die Anonymisierung, dass man nicht mehr den Menschen auch kennt und sieht hinter der Uniform?
Zum einen möchte ich noch sagen, Respekt, also ich denke, die Polizei genießt ja einen ganz hohen Respekt immer noch in der Gesellschaft, also gemessen jetzt etwa am Vertrauen, was die Bevölkerung in die Polizei hat. Das ist ja, liegt ja bei 80-90%, je nach Befragung. Und von daher, also ich glaube, so ganz arg ist es nicht, aber natürlich, die Gesellschaft hat sich verändert, Polizei hat sich verändert, mehr zu einer bürgerorientierten Polizei, und so begegnet der Bürger der Polizei dann auch. Also das ist zum Teil sicher verändert zu dem, wie es früher war, aber das wollen wir ja auch. Wir wollen ja auch eine Polizei auf Augenhöhe, der Bürger ja angstfrei begegnet und nicht mit zusammengeschlagenen Hacken.
Herr Schilf, sind das auch Ihre Erfahrungen? Wie würden Sie die Polizei gerade einordnen?
Ja, die Polizei hat sich in den letzten Jahren tatsächlich verändert. Wenn man sieht, dass überall Reformen angestoßen worden sind und wir tatsächlich den Weg in eine sogenannte Bürgerpolizei, wie Frau Zito das gesagt hat, gegangen sind, ist das auch richtig. Die Obrigkeit, die wir von früher kannten, gibt es nicht mehr. Es ist auch richtig, dass das Vertrauen in die Polizei sehr, sehr hoch ist. Allerdings ist festzustellen, dass euch auf der Straße bei ganz normalen Einsätzen das Verhalten gegenüber der Polizei von einigen wenigen, so muss man das ja sagen, auch wenn die Zahlen ja ja im letzten Jahr auch nochmal dramatisch angestiegen sind, was die Körperverletzungsdelikte und Gewalttaten gegen Polizei anbetrifft. Trotzdem ist die Respekthaltung letztendlich bei denjenigen zurückgegangen. Und da muss man sich mit auseinandersetzen, das machen wir ja auch.
Verrohen die Sitten ist das Thema dieser Redezeit. Die Aggressionen gegen Polizei und Rettungskräfte nehmen leider zu. Wir wollen wissen, was sind Ihre Erfahrungen und haben Sie vielleicht auch Ideen, wie man da Abhilfe schaffen könnten? Die Telefonnummer ins Studio 08000 44 1777. Und jetzt ist Nadine Kleinen in der Leitung. Guten Abend.
Ja, guten Abend. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich es echt schlimm finde, dass die Polizei ist eigentlich unser Freund und Helfer. Die sind eigentlich für uns da und die werden dann von irgendwelchen, ich sag mal, Bekloppten einfach angegriffen. Also nicht nur beleidigt, sondern es kann auch passieren, dass sie angegriffen werden, dass sie geschlagen werden. Und das ist, finde ich, sehr schlimm, weil ich persönlich finde, man sollte gerade auch den Polizeibeamten viel mehr Respekt entgegenbringen.
Mhm. Frau Kleinen, haben Sie schon mal eine Situation erlebt? Waren Sie schon mal irgendwo Zeuge, wo sowas passiert ist?
Zum Glück noch nicht, aber man hört das halt auch öfter in den Medien. Und ich finde das eigentlich schon überhaupt zu wissen schlimm genug, dass ich ganz ehrlich sagen muss, dass die Polizei sind Leute, die für uns doch da sind, die uns doch beschützen wollen und nicht uns irgendwie was Böses wollen. Und wenn man dann so im Fernsehen diese ganzen Demonstrationen sieht, wie sie da alle auf die Polizisten auch losgehen, da muss ich ganz ehrlich sagen, das finde ich nicht gut. Weil wenn wir keine Polizei hätten, dann wären wir, glaube ich, viel, viel, viel öfter in Lebensgefahr oder in Gefahr auf jeden Fall. Und es muss ja nur mal, ich gebe mal ein Beispiel jetzt, ich habe zum Glück auch nie erlebt, das kann man zum Glück nur von hören, oder ich zumindest, es muss ja nur mal eine Schlägerei an irgendeinem Bahnhof sein. Wenn es da keine Polizisten geben würde, dann würden viele Leute vielleicht sogar die Schlägerei gar nicht überleben, weil es einfach genug Idioten gibt, die dreschen und dreschen und dreschen und dreschen. So, wenn dann die Polizei dazwischen kommt, und dann vielleicht die Sache sogar klären kann. Ja, das ist doch super. Also warum gibt es dann so bekloppte Leute? Wahrscheinlich sind immer auch die Dresser.
Das ist aber jetzt vielleicht sogar gleich mal die Frage, Frau Klein, die ich durchaus wichtig finde in der Debatte. Herr Schilf, sind es denn wirklich nur Bekloppte, wie Frau Kleinen gerade gesagt hat? Weil was die Zahlen ja auch sagen, die Täter werden immer jünger. Und es, glaube ich, können Sie zuordnen, dass es nur ein bestimmter Menschenschlag ist, der dann aggressiv wird?
Nein, man hat durchgängig alle, die sich von der Polizei angegangen fühlen, bei ganz normalen häuslichen Streitigkeiten, ist es so, dass sich dann auf einmal die beiden Kontrahenten, die uns vorher gerufen haben, dann wieder solidarisieren und gemeinsam auf die Polizei losgehen. Bei normalen Einsätzen auf der Straße, wo einfach nur eine Verkehrskontrolle durchgeführt wird, ob das nun jemand ist, der viel Geld verdient oder wenig Geld, ist es so, dass es da sofort zu Auseinandersetzung kommen kann. Aber wichtig ist auch, und das hat die Dame ja gerade gesagt, Frau Klein, dass oftmals allerdings auch Alkohol im Spiel ist. Gerade dann, wenn es an Wochenenden ist, Freitag und Samstag, Nacht sind die Hauptzeiten, wo es zu Respektlosigkeiten kommt gegenüber den eingesetzten Kräften. Und das muss man sagen, dass Alkohol natürlich schon eine große Rolle spielt. Aber wir sind das gewohnt von allen Schichten der Bevölkerung.
Frau Klein hat aber ja auf jeden Fall einen Punkt angesprochen, dass man eben mehr Respekt haben sollte und auch ja mehr vielleicht auch wieder dankbar sein sollte für die Arbeit, die Sie machen. Jetzt sprechen Sie für die Polizei, Herr Schilf, aber es geht uns ja generell auch um Rettungskräfte. Wir hören das auch von Sanitätern, wir hören das auch von Leuten, die für die Feuerwehr arbeiten, teilweise sogar freiwillige Feuerwehr. Frau Zietlow, können Sie sich das erklären? Also bei Polizei, ich möchte Ihnen nicht zu nahe treten, Herr Schilf, aber bei Polizei kann ich mir diese Konfrontationspunkte eben, so wie Sie gerade geschildert haben, Herr Schilf, Samstagabend oder es gibt Demonstrationen, da kann ich mir vorstellen, wo die Konfrontationslinie verläuft. Frau Zietlow, bei Rettungssanitätern, haben Sie da eine Idee?
Polizei und auch Rettungssanitäter, Notärzte, die treffen in der Regel ja auf Menschen in Ausnahmesituationen. Sei es am Freitagabend, alle sind alkoholisiert, sei es bei häuslicher Gewalt, wo ja in der Regel, wenn die Polizei eintrifft, schon Gewalt stattgefunden hat. Alle schon ja extrem emotionalisiert sind. Und ich denke, so ähnlich verhält es sich ja häufig auch bei Rettungskräften, bei Notärzten. Die treffen auf Menschen, ja, die in Ausnahmezuständen sind, auch nicht selten alkoholisiert und die sie dann auch durch ihre Maßnahmen, die ja durchaus positiv sind, erstmal ja in ihrer Freiheit einschränken, um eine Spritze zu verabreichen, um etwas zu tun. Und dass dann ja Menschen mitunter sich bedrängt fühlen, ich will das nicht entschuldigen, aber und dann ja ausrasten, das ist durchaus nachvollziehbar.
Das Thema der Redezeit, verrohen die Sitten. Die Aggressionen gegen Polizei, aber auch Rettungskräfte nehmen zu. Uns interessiert, wie nehmen Sie das wahr? Glauben Sie auch, dass wir langsam aber sicher verrohen? Oder haben Sie vielleicht eine Idee, wie man dem entgegentreten kann? 0800 44 1777. Nochmal die Nummer, kostenfrei 0800 44 1777. Und jetzt ist Martin Manneck in der Leitung aus Delmenhorst. Guten Abend.
Schönen guten Abend.
Ihre Meinung, verrohen die Sitten?
Ja, auf jeden Fall. Also ich bin selber Feuerwehrbeamter und regelmäßig im Rettungsdienst eingesetzt. Und man muss schon sagen, ich habe letztes Jahr einen Vorfall gehabt, wo ich selber angegriffen wurde, wo eine Person mehrfach auf mich eingeschlagen hat mit Fäusten, was durch die Justiz nachher eingestellt wurde, das Verfahren, wegen fehlendem öffentlichen Interesse. Da es ein Ersttäter war, der Täter stand unter Drogeneinfluss und in einer Ausnahmesituation war, wie es begründet wurde. Und diese Personengruppen, die auf uns Rettungskräfte einschlagen, sind meistens alkoholisiert, stehen unter Betäubungsmittel oder sonst irgendwas. Und da hat die Justiz halt mehr Verständnis für die Täter als für uns Rettungskräfte, da auch die Verfahren zu 90% wegen fehlendem öffentlichen Interesse eingestellt wurden, wenn der Kollege nicht gerade wirklich krankenhausreif geschlagen wurde.
Mhm. Der rechtliche Rahmen, da kommen wir auch gleich noch dazu, der ist ja jetzt auch verändert worden. Aber lassen Sie mich noch eine Nachfrage stellen, Herr Manneck. Also erstens, Sie sind aber trotzdem noch dabei?
Ja, auf jeden Fall. Ich bin Berufsfeuerwehrmann und auch regelmäßig im Rettungsdienst eingesetzt. Und es kommt immer mal wieder vor auch.
Und die zweite Frage, wie gehen Sie damit um? Haben Sie Schulungen, also klar, Deeskalationstrainings, davon haben wir alle schon mal gehört. Ich vermute mal, das haben Sie regelmäßig. Aber wie gehen Sie sonst auch in der Gruppe mit solchen Vorfällen um?
Also bis dato, bis zu diesen Vorfällen ist da nichts gelaufen. Wir haben das über die Presse groß öffentlich gemacht, dass die Staatsanwaltschaft verletzte Feuerwehrbeamte im Stich lässt und da eher Täterschutz statt Opferschutz betreibt. Daraufhin hat unser Dienstherr, also die Stadt Delmenhorst, ein Deeskalationstraining und Selbstverteidigungstraining in Zusammenarbeit mit der Polizei eingeführt für alle Kollegen. Und die Dienststelle ist da auch hinter uns, wo auch nochmal das Gespräch mit der Staatsanwaltschaft gesucht wird, wie die Staatsanwaltschaft grundsätzlich solche Vorfälle sieht und wie man künftig seitens der Justiz mit solchen Vorfällen auch umgehen wird.
Mhm. Herr Manneck, vielen Dank für Ihren Anruf, vielen Dank für Ihre Schilderung. Und wir kommen nochmal, Herr Schilf, jetzt, ja. Sie arbeiten ja für die Gewerkschaft der Polizei in Niedersachsen, aber das gab jetzt, und das ist auch wichtig, weil ja jedes Land wieder andere Rechte hat, da ist der Föderalismus vielleicht auch nochmal ein bisschen schwierig, dann, weil jedes Bundesland dann nochmal anders reagiert, aber es gibt von unserem Justizminister ja jetzt auch einen neuen Gesetzentwurf. Und dann heißt es, es gibt einen neuen Straftatbestand im Strafgesetzbuch. Wird das helfen?
Naja, wir haben das seit 10 Jahren gefordert. Die Gewerkschaft der Polizei ist auf Dinge wie seit 10 Jahren aktiv. Ich bin ja auch stellvertretender Bundesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei und haben das dort auch vehement in der Öffentlichkeit vertreten. Das hilft natürlich nicht 100%, dass keine Gewalt mehr gegen Polizeibeamte und Polizeibeamte und Rettungskräfte durchgeführt wird. Aber Fakt ist eins, wenn Angriffe auf diejenigen ausgerichtet sind, die halt für Sicherheit sorgen sollen und helfen sollen. Das kann der Staat nicht akzeptieren. Und es wird jetzt endlich Zeit, dass was passiert. Und der Gesetzentwurf sagt zumindest, dass der Staat und die Bürgerinnen und Bürger es nicht akzeptieren, dass Rettungskräfte und Polizeibeamten angegangen werden. Also insofern ist das schon ein sehr wichtiges Signal. Jetzt müssen wir halt nur sehen, wie das umgesetzt wird. Es ist ja doch im parlamentarischen Verfahren. Es wird der Bundestag beteiligt. Es wird wahrscheinlich noch eine Anhörung dazu geben. Und dann wird es irgendwann in ein Recht umgesetzt. Und dann ist die Frage, wie Justiz damit umgeht.
Wie wir es gerade eben auch schon gehört haben, klar, wenn man stark alkoholisiert ist oder eben auch unter Drogen steht, Betäubungsmittel, dann ist ja der Rahmen tatsächlich teilweise noch ein größerer für den Richter, dann vielleicht mehr im Sinne des Angeklagten zu entscheiden.
Das ist so. Es gibt aber noch ein neues Phänomen, was wir ja auch in der letzten Zeit feststellen, das ist die sogenannte Gaffer-Mentalität. Und da hat der Kollege Herr Manek ja nicht angesprochen, aber es werden Feuerwehrleute und Rettungsdienste angegangen, weil das beste Foto geschossen werden soll mit dem Smartphone. Wir hören ja immer wieder von den Vorfällen, dass dort richtig Rettungskräfte weggeschubst werden, Polizeibeamte angegangen werden. Und das ist das neue Phänomen, wo auch wirklich Gewalt ausgeübt wird, um das beste Foto sofort einzustellen in sozialen Netzwerke.
Dann geht es natürlich auch noch um Menschenwürde, gerade auch bei Opfern. Und wir kommen nochmal zum Respektsbegriff zurück. Frau Vogt, Sie forschen zu diesem Thema und haben uns ja schon erklärt, dass es eben auch Missverständnisse geben kann, einfach weil man Respekt vielleicht auch unterschiedlich definiert. Aber generell muss man vielleicht doch auch konstatieren, dass die Gesellschaft sich etwas verändert hat, oder?
Da stimme ich zu. Was wir sehen auf jeden Fall ist, dass dieser Gehorsamsrespekt abgenommen hat. Das könnte man jetzt begründen mit der Generation Y, in der wir leben, dass die Generation, die jetzt gerade so in die 30er, 40er kommt, dass das eine Generation ist, die sehr viel hinterfragt, die sich nicht mehr mit dem Status quo zufrieden gibt, sondern die oder die Anweisung nicht einfach nur so noch befolgt, sondern die eben auch das verstehen möchte, die den Sinn dahinter sehen möchte und die eben auch keinen oder Angst hat vor blindem Gehorsam, keinen vorauseilenden Gehorsam mehr leisten möchte und aber natürlich auch durch, ja, was halt geschichtlich passiert ist, teilweise Vertrauen ins System verloren hat und diesen vertikalen Respekt nicht mehr einfach eben so zollt, sondern dem muss man dieser Generation eben auch einmal erstmal beweisen, dass man es würdig ist, respektiert zu werden, dass man es würdig ist, auch, dass man, dass der Einfluss zugelassen wird. Ja.
Auch eben, was wir schon angesprochen haben, wenn man für eine Institution steht. Also in dem Verhältnis jetzt zu einem Polizisten oder auch zu einem Rettungssanitäter habe ich ja mit dem persönlich erstmal gar keine Beziehung, sondern den sehe ich nur als Amtsträger.
Genau, als Repräsentant und das ist wahrscheinlich ein Grund mit dafür, dass diese Verrohung eben stattfindet, dass die Menschen, also verstehen Sie mich nicht falsch, liebe Hörer, ich möchte das gar nicht irgendwie, also mit
entschuldigen.
Oder,
ja. Das Phänomen erklären, wir wollen ja auch
aus Wissenschaftssicht ein bisschen das Phänomen erklären und ein bisschen auseinanderlegen. Was wir da eben haben, ist, dass der Mensch nicht mehr gesehen wird, sondern die Rolle, die Funktion, die der Mensch innehat. Wir sprechen im extremsten Fall dann eben auch mit dem Fremdwort Dehumanisierung, quasi diese Entmenschlichung an, dass nicht mehr ein Mensch mit Gefühlen dahinter gesehen wird, sondern einfach nur noch die Rolle. Und die ist manchmal negativ belegt. Also wir haben ja auch so dieses Sprichwort Good Cop, Bad Cop, also den guten Polizisten und den bösen Polizisten. Und ja, ist halt diese Rolle gesehen und das ist natürlich im Einzelfall, wenn es dann, wenn der Polizist auf jemanden trifft, der ein sehr negatives Bild hat, dann auch gefährlich.
Kann man sich jetzt vorstellen, wie das weitergeht. Unser Thema in der Redezeit, verrohen die Sitten, die Aggressionen gegen Polizei und Rettungskräfte nehmen zu. Wir fragen, warum und gleich auch noch, wie kann man es ändern? Jetzt ist aber erstmal Dr. Klaus Kopan am Telefon. Guten Abend.
Ja, guten Abend in die Runde.
Ihre Meinung, verrohen unsere Sitten, Herr Kuppern?
Ja, die Antwort ist ja. Und ich möchte sagen, dass ich diesen Aspekt, den wichtigen Aspekt, diese Erscheinungsform von Verrohung, die Sie jetzt ansprechen, ich auch in anderen Bereichen der gesellschaftlichen Wirklichkeit beobachte. Vor, ich glaube, 2-3 Jahrzehnten hat mal der Psychoanalytiker Horst Eberhard Richter, die Expertin in Ihrer Runde werden ihn sicherlich kennen, von einem zunehmenden Stärkekult in unserer Gesellschaft gesprochen. Und dazu möchte ich 2-3 ganz kurze, konkrete Bemerkungen machen, also Beobachtung. Also wenn ich sehe, dass in Postwurfsendungen schlichte Tomaten oder Joghurte als Knaller angeboten werden oder dass Sessel und Sofas von Möbelmärkten angeboten werden als Kracher. Und dann sitzt auch noch auf so einem Sofa so ein brüllaffiger Prominenter, der dann auch noch das sozusagen verstärkt, diesen Eindruck. Oder wenn ich sehe, dass wenn ich mit meinem mittleren Fahrzeug von hinten mit einem SUV gedrängt werde, der mich dann, wenn es irgend geht, ganz schnell powermäßig dann überholt. Oder letztes Beispiel vielleicht, wenn ich dann sehe, dass öffentlich-rechtliche Sender, wie zum Beispiel die ARD, Tatorte zum tausendsten Male zelebrieren und dann auch noch prämieren, also Erscheinungsformen, die sozusagen das Töten, das ständige Suchen nach kreativeren Formen des Tötens und der Darstellung, wie das genau abläuft und die Blutlachen sozusagen im Mittelpunkt der Sendung stehen. Wenn ich das alles zusammennehme, dann sind das für mich Phänomene unter anderem. Ich könnte noch bis morgen früh weitere aufzählen.
Ja, so viel Zeit haben wir leider nicht, Herr Kuppern.
Hab ich mir gedacht.
Aber ich glaube, Ihr Punkt ist angekommen.
Dieses Wort von dem zunehmenden Stärkekult, wie ich finde, konkretisieren. Letzter Satz. Und da müsste man jetzt ansetzen und fragen, wie können wir diesen gesamtgesellschaftlichen, zunehmenden, auch veröffentlichten und kommunizierten Stärkekult, wie können wir den reduzieren? Und das geht dann in Richtung im weitesten Sinne Bildung und Erziehung. Die Antwortenauswahl meine ich.
Ja. Herr Kuppern, aber grundsätzlich haben wir, glaube ich, verstanden, worum es Ihnen geht. Und wir wissen auch alle, wir haben viele Redezeiten auch schon gemacht. Da spielen dann ganz gleich schnell auch wieder Gewaltspiele und Computerspiele eine Rolle. Aber ich glaube, ich gebe Ihre Frage am liebsten an Frau Zietlow weiter, die nämlich Diplompsychologin ist am Kriminologischen Forschungsinstitut. Ist das so, wie Herr Kuppern das zusammenfasst, dass also die Umwelt und dass selbst der Werbeprospekt gar nicht harmlos sind, sondern uns schon beeinflussen?
Natürlich beeinflusst unsere Umwelt uns und das, wie Sprache verwendet wird. Aber mein Punkt wäre jetzt, glaube ich, eher ein anderer. Warum sich die Gesellschaft, warum sich die Dinge verändern, ist aus meiner Sicht eher eine stärkere Individualisierung, die ja auch was Positives hat und die ja auch Teil unserer Gesellschaft ist. Und dass wir uns eben, glaube ich, heute sehr viel schneller als noch vor einigen Jahren sehr stark eingeschränkt fühlen in unserer Individualität, in unserer persönlichen Freiheit. Und ja, das spielt, glaube ich, eine starke Rolle. Und wenn dann jemand kommt und uns ja daran hindert, irgendwo in der Einfahrt zu parken oder andere Dinge zu tun, dann reagieren wir, glaube ich, heute sehr viel stärker und sehr viel allergischer, als wir das noch vor einigen Jahren getan hätten.
Also fehlt auch die Gelassenheit. Er hat ja auch das Beispiel gebracht, wenn man eben nur, ich habe auch nur ein sehr kleines Auto. und ja, das stimmt schon. Natürlich, wenn jemand von hinten kommt, man fühlt sich selber auch irgendwie nicht nur bedrängt, sondern ich fühle mich auch gerne im Weg, weil ich mir denke, ich wäre gern schneller, kann ich aber nicht. Also ich glaube, dieses Grundgefühl kann jeder von uns nachvollziehen in jeglicher Lebenslage. Und ist das aber ein Punkt, wo man von allen Seiten auch wieder mehr Gelassenheit und mehr Mitmenschlichkeit, mehr Offenheit herrschen müsste? Und wenn ja, kann man das Rad zurückdrehen?
Das kann man sicher nicht zurückdrehen. Die Gesellschaft verändert sich und das ist ja auch gut so. Verändert sich jetzt gerade in den letzten Jahren ja in einer ganz besonderen Art und Weise. Ich denke mir, man kann auf diese Veränderungen ja eingehen. Und gerade Polizei, die macht das ja, das hat der Herr Schilf ja vorhin auch schon angesprochen, die macht das ja an ganz, ganz vielen Stellen. Und die ist gut ausgebildet, die ist getrainiert in Kommunikation. Und gerade Polizei sollte sich da auch nicht so das Heft aus der Hand nehmen lassen, sondern auch ja die Szene und die Situationen bestimmen. Durch die professionelle Art des Auftretens, ja, durch das auch zeigen, dass sich in dieser Uniform auch Menschen befinden, aber natürlich die eine bestimmte Rolle auch innehaben, natürlich die den Staat repräsentieren und durch ihr ganz persönliches Auftreten, durch die Art und Weise, wie sie auf den Bürger zugehen, hat man das ja ganz, ganz stark auch in der Hand und kann das beeinflussen. Und ich denke, das sollte man sehr viel stärker auch in den Fokus nehmen.
Herr Schilf, es gibt ja viele Projekte, auch eben wieder Stadtteilbeamte einzuführen. Einfach auch damit dann die, ich nenne es mal, Hemmschwelle etwas sinkt, dass also mein Beamter auch ein Gesicht bekommt und man wieder mehr Verständnis hat auch für die Polizei und ihre Arbeit?
Und das ist ganz wichtig, vor allen Dingen auch in den dörflichen Regionen. Wir haben ja nicht nur Großstädte, da wo Polizei von einem Einsatz zum anderen hetzt, sondern da muss man sich auch Zeit nehmen, um mit den Vereinen zu sprechen, in die Schulen reinzugehen, dort deutlich zu machen, dass tatsächlich der Polizist, die Polizistin einen gewissen Auftrag hat, dass er sich um die Menschen kümmert. Und dass es halt darum geht, dass er tatsächlich, wie vorhin Frau Klein gesagt hat, die eine Hörerin, dass es um Freund und Helfer geht, allerdings mit einem klaren Auftrag. Und dass es auch nicht darum geht, irgendwie Gefühlsduselei zu signalisieren, sondern dass es man einen Auftrag hat, den man auch durchführt. Ich glaube, wichtig ist, dass zum Beispiel das Thema Ehrenamtlichkeit und Bildung eine ganz wichtiges ist dabei. Soziale Sicherheit auch eine Rolle spielt. Also diese Themen sind ja dann letztendlich, wenn die gesichert sind, dann geht es den Menschen offensichtlich auch besser. In Vereinen lernt man Schranken zu befolgen. Man werden Schranken aufgezeigt, man muss sich in die Gemeinschaft einordnen. Und ich glaube, das ist sehr wichtig für uns als Gesellschaft, wenn wir eine gesellschaftliche Debatte einführen wollen über eine Verbesserung der in Anführungszeichen Verrohung in der Gesellschaft, dass wir das wieder stärken und dass die Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren in Vereinen, in Schulen, in Institutionen, dass da auch die Möglichkeit besteht, dass das auch noch vermehrt gefördert wird.
Wir sprechen in dieser Redezeit über die Aggressionen gegen Polizei und Rettungskräfte. Sie können immer noch anrufen 08000 441777. Und jetzt am Telefon Uwe Lorenzen. Guten Abend.
Ja, schönen guten Abend in die Runde. Ja, also ich habe das Gefühl, dass die, also egal ob jetzt 30-Jährige oder 40-Jährige oder 20-Jährige, dass das bei denen ein Sport ist, die anzugreifen. Denn man sieht 40-Jährige, die sich filmen lassen dabei, wie sie einen Polizisten oder einen Rettungskräfte angreifen. Und man findet die bei YouTube wieder.
Mhm.
Ja?
So. Haben Sie da selber Sport. Schon Videos auch gefunden? Sind Sie da fit und, ja, haben sowas auch schon gesehen?
Ja, ich habe da schon Videos drin gefunden, wo Jugendliche zum Beispiel Polizisten angegriffen haben, die gefilmt worden sind und die dann bei YouTube...
Mhm.
Und sich dann selbst auf die Schulter klopfen.
Und auch eine Selbstdarstellung, ne? Mhm.
Ja, das ist also viel Selbstdarstellung. Und was ich gemerkt habe, dass viel Gruppendynamik dabei ist.
Das ist noch ein tolles Stichwort. Das möchte ich auch gleich an Frau Ziedlow, unsere Psychologin, weitergeben. Ja. Also da waren zwei Punkte, danke Herr Lorenzen, zwei Punkte zum einen, das als Sport, also auch als Herausforderung zu nehmen, das kennt man ja vielleicht auch so, wer traut sich mehr? Und das andere auch eben dieses, sich selbst dann noch darzustellen. Ist das ein neues Phänomen? Durch soziale Medien, wie jetzt, da wurde ein sozialer Kanal angesprochen, es gibt sehr viele andere, ich sag's dazu, ist das noch verstärkend zumindest für dieses Phänomen?
Also zum einen, klar, haben wir junge Männer, Testosteron bis Oberkante, die sich auch beweisen wollen und die dann natürlich sich auch einen starken Gegner wie die Polizei suchen und Polizisten angreifen, um vor ihren Freunden zu imponieren. Wir wissen auch aus Interviews mit Tätern, dass das dann auch mitunter bis zum eigenen letzten Blutstropfen gehen kann, also wo Polizei schon längst klar hat, wir haben den jetzt hier auf dem Boden, wir sitzen zu viert auf dem, für uns ist die Situation geklärt, für den Betreffenden muss das noch lange nicht der Fall sein. Der gibt sich nicht kampflos geschlagen, so nach seiner eigenen Logik, und greift dann gegebenenfalls einen Polizisten, für den die Situation schon geklärt ist, nochmal an. Ich denke, das beobachten wir, und das ist ja auch die spezielle Gruppe, die Herr Schilf vorhin auch schon ansprach, junge Männer, die Dinge beweisen müssen, und natürlich soziale Medien, das gab es so in der Form natürlich vor einigen Jahren noch nicht, die mögen das sicher auch noch befördern. Da habe ich ja dann noch immer einen größeren Zuschauerkreis als nur die Kumpels, die mir direkt dabei zusehen, und das mag sicher auch eine Rolle spielen.
Kann man sowas eigentlich auch aus dem Netz entfernen lassen, Herr Schilf? Sie sind ja bei der Gewerkschaft der Polizei sehr engagiert. Ist das immer mal wieder auch Thema, zu sagen, wir gucken uns soziale Netzwerke nochmal an und lassen das eben nicht dann zu einer Berühmtheit im negativen Sinne kommen?
Ja, man kann sagen, versucht macht klug. Wir machen das als Gewerkschaft auch, wenn zum Beispiel der Name Gewerkschaft der Polizei falsch benutzt wird in Zusammenhang mit irgendwelchen strafbaren Handlungen. Das ist auch durchaus vorgekommen. Da muss man letztendlich immer einen Titel holen und muss an Facebook herantreten, Facebook Deutschland oder andere soziale Netzwerke, und muss dafür werben, dass das rausgenommen wird. Das ist nicht so einfach, wie man weiß. Aber es wird versucht, klar.
Und auch an Sie nochmal die Frage, also jetzt, Sie haben vorher Gaffer auch schon mal angesprochen, ja. Wir hören auch immer wieder, dass Rettungsgassen nicht gebildet werden oder dass Leute tatsächlich um Opfer filmend stehen, aber nicht helfend. Muss es da auch noch mehr Aufklärung geben?
Ja, selbstverständlich. Und da muss man auch in die Schulen rein, wie gesagt, in die Berufsschulen. Man muss auch die Möglichkeit diskutieren, wie in Nordrhein-Westfalen, dass man zum Beispiel auf Autobahnen bei Unfällen auch versucht, irgendwas aufzustellen. Das muss schneller da sein, damit diejenigen, die auf der anderen Seite fahren, halt nicht gaffen und das Handy rausholen und sofort fotografieren.
Mhm. Ach, Sie meinen, das müssen wir, glaube ich, erklären. Es gibt dort einen mobilen Sichtschutz, genau, nennt sich genau, das. Also, dass man gleich, also, dass die Rettungskräfte sofort blockieren, dass da jemand Zugriff hat, was filmen kann, fotografieren kann.
Richtig, das ist wichtig aufzuklären, aber wir kriegen natürlich auch nicht jeden dahin, der das auch tatsächlich daran hält. Aber das, was Herr Lorenzen zum Beispiel gesagt hat, das Thema Gruppendynamik, also der eine Hörer, auch das ist total wichtig. Wir haben heute wieder eine Meldung gehabt, dass in Bremen 10 Jugendliche mit Holzlatten auf eingesetzte Polizeibeamten losgegangen sind, weil die einen jugendlichen Straftäter festnehmen wollten. Und es hat sich ein Solidarisierungseffekt eingestellt und auf einmal sind Holzlatten im Spiel und Kollegen werden angegriffen. Und nur deswegen, weil dann vermehrt mehrere Streifenwagen vor Ort gewesen sind, hat man davon abgelassen. Also das ist diese Gruppendynamik, die ist schon, auf Deutsch gesagt, hammerhart.
Mhm. Unser Thema in der Redezeit, verrohen die Sitten. Sie können anrufen 08000 441777 und jetzt haben wir einen Hörer, der uns sogar aus Berlin erreicht. Guten Abend, Alexander Lehmann.
Hallo, guten Abend.
Das freut uns ja, dass auch die Hauptstadt zuhört.
Ja, gerne. Mein Beitrag geht so ein bisschen dazu. Ich war vor ungefähr 10 Jahren öfter bei den 1. Mai-Ausschreitungen quasi als, jetzt haben wir das Thema Gaffer gerade gehabt, aber nicht als Gaffer, sondern Freunde von mir wohnen in Kreuzberg und dann war ich öfter da. Und was ich total spannend fand, geht so ein bisschen in die Richtung, was die Wissenschaftlerin vorher gesagt hatte, nämlich, dass das Auftreten der Polizei so gerechtfertigt es ist, um für Ordnung und für Sicherheit zu gewähren, aber doch durch den ganzen Schutz der Beamten sehr martialisch wirkt. Mhm. Und die sozusagen hochgepanzert und bewaffnet tatsächlich dazu bewirkte, dass man als unbeteiligt, also ich hatte da gar keine Aktien drin und war tatsächlich nur eher als Zufall da.
Interessierter Bürger.
Genau, aber nicht sozusagen als
Jetzt hören wir Sie leider nur noch ganz schlecht. Irgendwie ist die Leitung, glaube ich, jetzt gerade zusammengebrochen.
Jedenfalls war anonymer der Polizisten tatsächlich
bewirkt. Herr Lehmann, es tut mir Oh, jetzt ist die Leitung komplett zusammengebrochen. Aber genau. Aber wir haben den Punkt, glaube ich, erfasst und vielleicht kann er uns aber ja noch hören. Das wäre schön. Es geht eben um das Auftreten der Polizei und eben auch, wie er es nannte, martialisches Auftreten. Das ist ja ein Vorwurf, den Sie öfter hören, Herr Schilf.
Ja, da muss man natürlich eindeutig sagen, das wird ja verursacht durch die Gewalttaten. Gerade der 1. Mai in Berlin-Kreuzberg, der ist ja in den letzten Jahren, Jahrzehnten zum in Anführungszeichen Schauplatz von gewalttätigen linken und linksradikalen Gruppen gewesen, die nur darauf ausgewiesen sind, sich mit der Polizei Straßenschlachten zu liefern. Wer mal dabei gewesen ist, der weiß, wovon ich rede. Da muss die Polizei natürlich auch Schutzausrüstung haben. Also wir sind normale Menschen, die Leute wollen wieder gesund zu ihren Kindern, zu ihren Frauen, zu ihren Vätern, zu ihren Familien zurückkehren. Und alles andere wäre ja nicht im Rahmen der Fürsorgepflicht des Dienstherrn. Also wir wollen gar nicht so auftreten, wenn Sie selber mit 10 Kilo Panzern da stundenlang durch die Gegend laufen müssen und da auch am 1. Mai, es kann es durchaus warm sein, darunter schwitzen ohne Ende, dann ist das eine Angelegenheit, die leider notwendig erscheint.
Das ist ja ein Punkt, der bei solchen Einsätzen, glaube ich, auch tatsächlich immer schwierig zu finden ist. Ab wann tritt man sehr geballt auf, eben auch mit vielen Einsatzkräften? Wann reichen vielleicht weniger, um eben auch gar nicht erst anzustacheln oder gar nicht erst Aggressivität nochmal zu fördern? Trotzdem, wenn wir jetzt schon mal bei dem Thema sind, auch die Polizei kommt ja durchaus manchmal auch in Schlagzeilen. Überlegen wir uns nur NAFRI für Nordafrikaner. Ist das respektvoll?
Also die Debatte können wir selbstständig auch nochmal neu führen. Mhm. Das würde aber wahrscheinlich eine neue Redezeit aufmachen. Ich denke, Die Diskussion über die Bezeichnung von in der Polizei verwendeten Begriffen, die sollten wir jetzt auch nicht anführen zu diskutieren. Das ist, wie gesagt, eine separate Redezeit. Mhm. Aber natürlich muss jeder Polizeibeamte und jede Polizeibeamtin sich schon fragen, das ist ja vorhin auch angedeutet worden, wie geht man heutzutage auf den Bürger zu? Und da gibt es natürlich hervorragende Trainings, die wir auch machen. Also wir sind ja in dem Bereich Soziologie im Studium unterwegs. Wir machen systemische Einsatztrainings, wir machen Deeskalationstraining, sodass das, was vorhin auch angesprochen ist, der Weg zur Bürgerpolizei tatsächlich begangen worden ist. Und die Ansprache sorgt natürlich auch teilweise für die Rückmeldung los. Da gibt es auch unterschiedliche Gruppierungen, die man auch anders ansprechen muss. Sie können einige Gruppierungen nicht ansprechen, können Sie mir bitte mal Ihren Ausweis zeigen? Auch da weiß man, dass man da keine Rückmeldung bekommt. Insofern ist das auch eine Frage der Aus- und Fortbildung, die bei der Polizei ja auch exzellent betrieben wird.
Wir kommen gleich auch nochmal zum Respektsbegriff, der da, glaube ich, auch mit reinpasst, nämlich wie weit kann man sich den Respekt auch verdienen oder muss man sich den vielleicht sogar auch verdienen? Aber erstmal freue ich mich sehr, dass wir einen Polizisten am Telefon haben, nämlich Kemal Nuri aus Hamburg. Ich grüße Sie.
Ja, einen wunderschönen guten Abend in die Runde, sage ich jetzt mal.
Hallo.
Moin. Guten Abend.
Moin.
Guten Abend.
Sie sind schon dran.
Sie ja, sind, wunderbar.
Sie sind auch Betroffene,
genau,
oder?
Genau, ich bin selber Polizist hier in Hamburg. Ich wohne hier in Hamburg. Und ich habe jetzt Ihre Sendung leider nicht von Anfang an mitverfolgt, aber jetzt die letzten Minuten mal wieder intensiv zugehört. Und ich wollte einfach mal loswerden, was uns jetzt hier, sag ich mal, die Hände bindet. Und zwar ist es die Politik. Denn die Politik ist unserer Meinung nach, wie gesagt, da bin ich nicht nur alleine, 95% der Kollegen sehen das auch so, die binden uns die Hände. Wir können da nichts machen. Ich gebe Ihnen mal so ein kleines Beispiel. Ich bin selber Südländer, wie Sie auch von meinem Namen jetzt gehört haben. Wenn wir jetzt zu einem Einsatz gerufen werden, Schlägereien oder sonstiges mit Rockergruppen, was auch immer. Die wissen ganz genau, was wir dürfen und was nicht.
Genau.
Egal, was da passiert, wir nehmen die Leute mit zur Wache, Personalien aufnehmen, alles drum und dran und dann sind die wieder entlassen. Die können am selben Tag wieder weg. Die Wache verlassen und dann mit einem breiten Grinsen nach dem Motto, ihr könnt eh nichts machen. Nach 2 Wochen wird das Verfahren eh eingestellt. Und das finde ich persönlich, also ich neige nicht dazu, dass wir jetzt zu einer Diktatur wechseln müssen, aber wir müssen schon die Polizei, die unser Freund und Helfer ist, müssen wir schon ja eine gewisse Macht geben, die dann auch durchgreifen können.
Das heißt, Sie würden dann auch auf Strafverschärfungen setzen oder dass man Täter, die man festgesetzt hat, auch mal länger auf der Wache behalten kann oder was? Haben Sie auch konkrete Ideen? Sie sprechen ja an, was Sie, wo Sie meinen, wo Fehler liegen, aber was sind Ihre Lösungen?
Also wie gesagt, mein Wunsch wäre es einfach, ein bisschen härter durchzugreifen. Die Leute lachen heutzutage über die Strafen aus, die wir verhängen. Ich meine, wie gesagt, bestes Beispiel, man geht zu einem Einsatz, nimmt die Person mit, Wache, Personalien werden festgestellt und dann kann derjenige wieder gehen. Ist ein freiem Fuß.
Aber ich finde, jetzt, wenn man aus der anderen Seite, Herr Nuri, ist das ja in einer Demokratie und eben in einem Nicht-Polizeistaat ja auch das, was wir so für gut befinden, oder?
Das ist korrekt. Wie gesagt, ich bin auch nicht für Diktatur oder Sonstiges, aber die Person, die so eine Sachen zum Beispiel machen wie mit Drogenhandel oder sonstige Sachen, die werden hier viel zu lasch behandelt. Wenn man da immer richtig ordentlich durchgreift, die werden das nicht nochmal machen.
Mhm.
Oder die werden wenigstens mit Respekt dem Staat gegenüber, wenn die Respekt zollen. Weil so, wie gesagt, die Leute kassiert man mit zur Wache, Personal werden aufgenommen und dann werden die wieder entlassen. Die lachen sich über die Polizei kaputt. Wenn wir zum Einsatz gerufen werden, die sind da schon am Lachen, wenn wir mit dem Peterwagen da ankommen.
Herr Nuri, aber wenn wir jetzt gerade so nett plauschen und Sie doch aus von Ihren Erfahrungen erzählen können, was macht das mit Ihnen? Sie haben eine Ausbildung gemacht, Sie haben einen harten Job, schlimme Dienstzeiten, Sie sind viel draußen unterwegs und setzen sich dafür ein, dass es eine sichere Stadt ist und jetzt sagen Sie schon zum dritten Mal, Sie werden da ausgelacht. Was macht das mit Ihnen?
Ja, das ist man natürlich wütend.
Mhm.
Man ist extremst wütend. Wie Sie schon sagten, man riskiert jeden Tag sein Leben, geht raus, um seine Stadt, um sein Land sicherer zu machen. Die Hände sind gebunden, man kann nichts machen. Die lachen sich einfach kaputt und das, wie gesagt, da bin ich nicht alleine, da ist man sauer, wütend, dass sollten so eine Leute noch frei rumlaufen dürfen. Das verstehe ich immer nicht.
Herr Nuri, wir geben das gleich weiter. Vielen Dank für Ihren Anruf.
Ja, gerne. Und ich danke Ihnen für die Zeit, die ich jetzt bekommen habe und würde mir wünschen, dass das auch an den Ohren der Politiker mal durchdringt.
Jetzt haben wir heute gerade keinen Politiker mit in der Sendung, Herr Nuri.
Schade.
Aber ja, wir haben uns...
Wir geben das weiter.
Genau, wir geben das weiter. B, vielleicht haben auch welche zugehört. Es soll durchaus Politiker geben, die NDR-Info hören, was uns auch immer sehr freut. Wir kommen jetzt nochmal zu dieser anderen Seite. Herr Schilf, klar, was Herr Nuri gesagt hat, das spricht Ihnen aus der Seele, vermute ich mal. Da kommen wir dann wieder in einen Bereich, den ich gerade, deswegen habe ich auch nachgefragt, den ich aber auch so schwierig finde. Vielleicht kann uns da ja Frau Vogt auch noch mal helfen. Wenn Herr Nuri sagt, da werde ich ausgelacht, dann, das ist ja finde ich ja sogar noch respektloser. Ich weiß gar nicht, was dann auf Dauer gesehen eigentlich schlimmer wiegt.
Die, Sie meinen jetzt körperliche Tätigkeit oder das, das ausgelacht werden. Wahrscheinlich, das Körperliche, da muss man hoffen, dass es heilt. Beim Seelischen kann man allerdings davon ausgehen, dass unser Schmerzzentrum im Gehirn ist ja das Gleiche, was bei solchen Respektlosigkeiten quasi anfängt zu leuchten und zu arbeiten, ist das Gleiche, wie wenn wir körperlich verletzt werden. Und das auch so als Gedanke mitzugeben, so für die Hörer, ist mir wichtig, dass eben das, was wir denken, so ja, jetzt war ich mal irgendwie rüpelig, jetzt habe ich mich mal über den lustig gemacht, das hat genau die gleichen Auswirkungen wie eben ein tätlicher Angriff, nur dass dass viele Menschen gar nicht, ihnen ist nicht bewusst, was es eigentlich auslöst beim Gegenüber. Das können wir auch aus der Forschung her, sehen wir das in verschiedenen Studien, dass wenn ich einen Täter habe und ein Opfer und den Täter frage, wie sehr denken Sie, hat das jetzt das Opfer verletzt, diese Respektlosigkeit, wie schlimm war das, dann wird das meistens nur halb so stark eingeschätzt, wie das Opfer das auch dann sagt. Und daran merkt man eben auch, Entschuldigung, dass da ein ziemlicher Unterschied zwischen dem Selbstbild und dem Fremdbild ist, also zwischen dem, was ich tue, zwischen dem, was ankommt. Und das ist quasi auch ein Grund mit für die Verrohung, dass wir uns nicht mehr in unser Gegenüber hineinversetzen. Und diese Empathie oder dieses Mitgefühl, dieses Vermögen, sich in andere hineinzuversetzen, das ist ja die Grundlage überhaupt, das mal respektvoll zu sein und gerade für diesen horizontalen Respekt den anderen eben auch als Menschen zu begegnen.
Und das geben wir auch gleich nochmal weiter an Frau Zietlow. Auch da nochmal die Frage, wie können denn Polizeikräfte, Rettungskräfte mit der Respektlosigkeit umgehen? Also frisst sich das fest und ist man dann vielleicht einfach beim nächsten Mal, den man festnehmen will oder wo man helfen sollte, einfach selber auch schon reservierter und vielleicht auch mal irgendwie ein bisschen grober, als man das sein müsste? Oder was? Wo sind da die Strategien? Kann man sich dagegen schützen?
Also ich würde für ein stärkeres, größeres Selbstbewusstsein plädieren. Also als Polizist, ich stelle ja was dar, ich kann ja was, ich habe studiert oder gelernt, ich habe Trainings gemacht, ich kann meine Einsatzmittel gut verwenden, ich kann gut kommunizieren und ob da jemand über mich lacht oder nicht, da würde ich doch dafür plädieren, sich davon stärker auch zu distanzieren und am Ende für sich auch klar zu haben, man macht eine gute Arbeit und wenn man das mit einem Streifenwagen eben nicht schafft, dann ruft man eben die Kollegen und dann kommt man am nächsten Abend nochmal wieder und so weiter. Also eine stärkere Professionalisierung dessen, was man dort tut. Zum einen und zum anderen, natürlich berühren einen auch bestimmte Dinge ganz, ganz persönlich und die dann aber auch entsprechend nachzubereiten und auch anzusprechen und auch einen Raum zu haben, um sowas besprechen zu können. Das ist ja in einem, so in einer Organisation wie der Polizei seit einigen Jahren gibt es da auch eine Kultur, aber die ist vielleicht auch noch ausbaufähig. Und ja, wie gesagt, ein größeres Selbstbewusstsein.
Herr Schilf, sind die Polizisten da wirklich noch zu unselbstbewusst? Weil das wirft man ihnen ja auch gerne vor, dass sie eben schon sehr, sehr selbstbewusst auftreten und dadurch auch nochmal Angriffsfläche bieten.
Nein, das ist deutlich nicht der Fall. Also das, was eben gerade der Polizeibeamte aus Hamburg gesagt hat, ist exemplarisch und eindeutig logisch. Sie haben mit einem Klientel zu tun, die wirklich die Polizei in keinster Weise wertschätzen. Ich hatte ja gesagt, es ist nur eine geringe Klientel, aber mit der muss man sich dann intensiv beschäftigen. Und da nützt es auch nichts, großartig Reden zu schwingen. Wenn Sie dort Verfahren haben, die müssen auch zügig durchgeführt werden. Wir haben Straftäter, Gewalttäter gegen die Polizei, der weiß nach einem Jahr nicht mehr, welches Verfahren der Richter meint, weil er schon 3-4 Mal auf einen Polizisten eingekloppt hat, auf Deutsch gesagt. Und hier ist eindeutig logisch, die Polizei nimmt den fest, die Justiz klagt an und dann muss das Verfahren auch zügig durchgeführt werden. Und das darf auch nicht, was weiß ich, 3-mal eingestellt werden. Ansonsten wird den Tätern nämlich suggeriert, dass die gar nicht so schlimm ist, Polizisten zu attackieren. Es geht halt um die Frage, was ist uns die Arbeit der Rettungsdienste, der Polizisten auch wert, die den Staat aufrechterhalten, unter schwierigsten Bedingungen, immer schwierigeren Gesichtspunkten. Wir können jetzt nochmal über das Thema Gefühle von Polizeibeamten reden, jetzt mit der Situation Terrorgefährdung, wenn dort die Einsatzkräfte zuerst am Ort sein müssten und so weiter. Das ist ein Riesenthema. Und was der Kollege auch gesagt hat aus Hamburg, die Arbeit der Polizei muss auch von der Politik mehr wertgeschätzt werden. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie schwierig es ist, nur kleinste Verbesserungen für die Polizeibeamten und Beamten durchzuführen. Vorsorgekuren, dass sie mal rauskommen aus dem ganzen Trott des Schichtdienstes, dass wir Schadenersatz für Gewalttätigkeiten von dem Dienstherrn bekommen, dass auch von Dienstherrntätigkeit Offizialklage gestellt wird und bei Beleidigungen das auch angegangen wird und dass man das nicht einfach so per se einfach zur Seite schubst, weil, Sie haben es gesagt, auch Polizistinnen und Polizisten sind Menschen, da hat die GdP eine sehr gute Aktion gemacht, auch Mensch. Lohnt sich für die Hörerinnen und Hörer mal auf die Seite www.gdp.de zu schauen, damit man sieht, wie sich dort auch junge Kolleginnen und Kollegen sehr intensiv mit ihrer Situation auseinandersetzen.
Unser Thema in der Redezeit, verrohen die Sitten. Und wir haben jetzt noch 2 Hörer in der Leitung. Wenn wir alle diszipliniert sind, kriegen wir auch beide noch zu hören. Zum einen Wilhelm Rolfing aus Minden. Guten Abend.
Ja, wunderschönen guten Abend. Also ich persönlich bin der Meinung, dass die Polizei sehr großen Respekt verdient hat. Es gibt aber 2 Sichtweisen. Die eine Sichtweise ist, dass sie immer schwierigeren Einsätzen gegenübersteht, also Demos, Fußballstadien, Terror und so weiter. Und dass sie sich also dann nach getaner Arbeit gegenüber Politik und anderen Dingen extrem rechtfertigen muss. Und diese Rechtfertigung sorgt sicherlich dafür, dass in der Bevölkerung ein wenig Respektverlust da ist. Die zweite Seite aus meiner Sicht wäre, Respekt gewinnen könnte die Polizei durchaus auch leisten, indem sie, ich sag mal, wieder das klassische alte historische Streifenlaufen auf der Straße machen würde und vielleicht nach Großeinsätzen mal mit Bürgern spricht, wie siehst du das? Haben meine Kollegen das richtig gemacht oder nicht richtig gemacht? Und das Letzte, dass sie vielleicht auch mal Menschen, die abends um 7 im Dunkeln im Winter zu ihrem Auto laufen müssen, vielleicht mal sehen, hey, da läuft ja auch mal ein Polizist, das gibt Sicherheit. Ja. Und da würde ich denn, da wäre denn das, wo die Polizei Respekt gewinnen würde, ohne groß was dazu tun, in Anführungsstrichen.
Mhm. Richtig, wenn man Leute dazu hätte, wäre es gut.
Ich wusste, weiß, dass das kommt, Herr Schild.
Tja,
das
ist klar.
Wir haben es doch untergebracht.
Ja.
Ich weiß, dass Sie keine Leute dafür haben, aber die würde ich Ihnen auch wünschen. Aber es ist zumindest eine Sichtweise aus meiner Sicht, wie man...
Sie haben recht, Herr Wolf.
Nicht mehr und nicht weniger.
Na klar.
Also mehr Präsenz auch wieder
mehr Präsenz
zu zeigen.
Auf der Straße, Gespräche mit Bürgern, um also dann da also auch mal zu erklären, warum dieser Großeinsatz so gelaufen ist oder warum ein Bürger nicht unbedingt im Dunkeln zu seinem Auto alleine immer laufen muss.
Mhm.
Ich kenne aber die Situation und kann mir gut vorstellen, dass sie da Personalmangel logischerweise haben. Aber es wäre schön, wenn dieses Land und die Politik das begreifen würde.
Vielen Herr Dank Rolfing, für Ihre Unterstützung, muss man sagen. Das ist
danke für den Anruf.
Ja.
Und auch da gilt, wir haben heute keinen Politiker dabei, beim nächsten Mal wieder. Und jetzt kommen wir zum letzten Anrufer für diese Redezeit, nämlich Jens-Uwe Weidner. Ich grüße Sie.
Ja, guten Abend.
Ganz kurz noch.
Ja, mein Anliegen geht im Endeffekt in dieselbe Richtung wie beim Vorredner. Wenn die Polizisten mehr präsent vor Ort wären in den Straßen und so weiter, würde sich da eine Beziehung zwischen den Bürgern und den Polizisten aufbauen. Man kennt ihn und dann ist auch wieder der Mensch im Vordergrund, auch als Bürger in Uniform.
Mhm.
Und das geht natürlich nur durch mehr Beamte, das ist natürlich klar.
Vielen Dank für Ihren Anruf, Herr Weidner. Auch das haben wir vernommen. Herr Schilf möchte genau das zum Schluss in einer solchen Sendung natürlich auch noch mal hören. Aber es ist ja zugesichert worden auch, dass bei der Polizei bei Sicherheitskräften aufgestockt wird. Also vielleicht ist ja ein bisschen Land in sich zumindest.
Ja, das ist total wichtig. In den letzten 15 Jahren sind 16.000 Stellen bundesweit abgebaut worden. Und da muss nachgearbeitet werden, weil die Aufgaben werden nicht weniger.
Frau Ziedler, an Sie noch die letzte Frage. Wenn wir jetzt aber nicht so viele Beamte haben, gibt es noch Ideen, wie man da wieder in persönlicheren Kontakt kommt? Also würde ein Namensschild an einer Uniform helfen? Oder haben Sie Ideen mal entwickelt?
Ich denke, das ist ein Aspekt, ein Namensschild, also das weg von der Dehumanisierung, Depersonalisierung der Polizisten hin eben ja zum Menschen, der eine Rolle ausfüllt. Ja, und ich kann mich dem nur anschließen. Also die Möglichkeit, mit den Bürgern auch in jenseits von Ausnahmesituationen in Kontakt zu treten, das ist ausgesprochen sinnvoll. Also dieses ja, Streife gehen, vor Schulen sein, ja, Kontaktfläche bieten. Also es braucht mehr Personal, es braucht Ressourcen dafür, dass die Polizisten, die im Einsatz sind, ja auch so ihren Einsatz machen können, dass sie erholt sind, dass sie entspannt auf den Bürger zugehen können, dass sie ja, nachbereiten können, was ihnen passiert ist. Also das sind ganz zentrale Punkte.
Wir haben ja auch über Angriffe auf Rettungskräfte gesprochen. Noch ein Tipp zum Schluss. Wenn ich mitbekomme, dass es eskaliert, mische ich mich als Unbeteiligter denn ein, ergreife ich Partei oder ist es besser, da sich einfach auch zurückzuhalten? Und
kein Heldentum.
Ja, das hätte ich jetzt auch gesagt. Natürlich, ich sollte mich insofern einmischen. Ich kann ja auch die 110 wählen. Also ich sollte schon etwas tun, aber mich nicht unbedingt dazwischen werfen.
Das Thema in dieser Redezeit: Verrohen die Sitten. Die Aggressionen gegen Polizei und Rettungskräfte nehmen zu. Vielen Dank an unsere Gäste, an Bettina Ziedlow. Sie ist Diplompsychologin am Kriminologischen Forschungsinstitut Niedersachsen e.V. Danke auch an Katharina Vogt, Leiterin der Respect Research Group an der Universität Hamburg. Und danke an Dietmar Schilf. Er ist Mitglied des geschäftsführenden Gewerkschaft der Polizeibundesvorstands und Vorsitzender der Gewerkschaft in Niedersachsen. Dankeschön auch an die Redaktion, an Petra Lehnert und an das gesamte Team heute Abend. Und natürlich auch an Sie ein großes Dankeschön, wenn Sie sich beteiligt haben oder auch wenn Sie uns zugehört haben. Ich bin Birgit Langhammer und wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend. Bis bald.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.